Die Biber sind zurück in Thüringen und auch in Erfurt. Dass sie wieder da sind, das habe ich schon mitbekommen, aber als ich neulich an der nördlichen Geraaue deutliche Spuren gesehen habe, da taten sich mir Fragen auf, die ich nun mit Markus Ollermünder vom Naturschutzbund NABU Thüringen besprechen möchte. Hallo Herr Ollermünder.
Ja, hallo, guten Tag.
Also ich habe gelesen, 400 Jahre gab es in Thüringen keine Biber mehr. Waren sie eigentlich vorher dauerhaft hier ansässig und warum waren sie dann weg?
Also beim Biber haben wir es mit einer heimischen Tierart zu tun, die circa 15 Millionen Jahre alt ist. Und wir reden vom europäischen bzw. eurasischen Biber, der, man kann sagen, flächendeckend verbreitet war, von Westeuropa bis eben nach Asien hinein. Und alle für ihn damals besiedelbaren Gewässerabschnitte hatten die Biber besiedelt. Und es war im Mittelalter und für die Menschen damals waren Biber eine Ressource, die sie genutzt haben. Und da war besonders attraktiv das Fell des Bibers, was sehr dicht ist und was für Kleidung und Hüte und so verarbeitet wurde. Dann wurde sein Fleisch gegessen. Teilweise galt der Biber als Fisch. Die Kirche hat den Biber als Fisch bezeichnet aufgrund seines schuppigen Schwanzes. Er durfte gegessen werden und auch während der Fastenzeit gegessen werden. Das war besonders attraktiv, weil Fische gegessen werden durften. Und wenn der Biber ein Fisch ist, was er natürlich nicht ist, ist das praktisch. Und dann gibt es einen Duftstoff, mit dem die Biber ihr Revier markieren, das sogenannte Bibergeil oder Castoreum, was als Heilmittel galt und weswegen dem Biber ganz aktiv nachgestellt wurde. Die Biber wurden gefangen und wurden so stark dezimiert, dass sie in Thüringen ausgestorben waren und in Deutschland von einer flächendeckenden Verbreitung, also an allen Gewässern, wo es möglich war, nur noch ca. 200 Biber an der mittleren Elbe übrig geblieben sind.
Wie viele waren es denn vorher, nur mal um so einen Vergleich zu haben, wie wenig dann quasi 200 sind?
Ja, also mehrere hunderttausend müssen das gewesen sein. Das kann man schlecht zählen oder überschlagen, aber alleine in Bayern, weil was seit den 60er Jahren wieder Biber auswildert oder wo sich die Biber gut verbreitet haben, haben wir jetzt schon zwischen 20.000 und 25.000 Biber wieder. Und da sind jetzt auch noch nicht alle Reviere besetzt, aber das ist schon eine relativ große Biberdichte. Und wenn wir jetzt auf ganz Deutschland übertragen und wenn wir auch in Norddeutschland sehen, noch mit einkalkulieren, wo Biber auch leben können, dann kommt man schon auf im Vergleich zu jetzt und aber auch im Vergleich zu der Fastausrottung auf eine relativ hohe Zahl. Und Ortsnamen wie Bibra, Bebra, Bubeck, Biberbach gibt es in Thüringen auch als regionale Ortsnamen oder Gewässernamen. Die weisen eben darauf hin, dass der Biber da war. Und da ging es weniger darum, dass der Biber irgendwie Konflikt verursacht hat oder dass es Lebensraum Diskrepanzen gab. Der Biber hat da gesiedelt, wo es ging, und die Menschen haben da gewirtschaftet, wo es ging. Und eben durch die intensive Bejagung sind die Biber ganz stark dezimiert worden und konnten sich nur noch dahin zurückziehen, wo der Mensch dann wirklich nicht hinkam. Also es haben auch in Südfrankreich ein paar Biber überlebt, im südlichen Skandinavien, in Osteuropa. Und in Deutschland war das einzige verbliebene Vorkommen aber an der mittleren Elbe, wo etwa 200 Tiere noch übrig waren dann.
Das heißt, vor allem in Thüringen, wenn wir jetzt hier hingucken, gab es gar keine Biber mehr und nun sind sie ja wieder da. Sie haben eben schon gesagt, in Bayern gab es auch so ein aktives Zutun, Biber wieder auszuwildern. Ist das so ein Grund, warum sie sich quasi wieder hier auch ausbreiten, oder wieso kommen sie quasi jetzt, was heißt jetzt, ich glaube seit 15 Jahren oder ähnlich sind sie wieder in Thüringen irgendwie angekommen. Wieso kommen sie jetzt wieder und wie machen sie das? Also ist es auch hier so ein aktives Zutun oder haben die Biber das von sich aus angeregt?
Also der erste Aspekt ist, dass Biber unter Schutz gestellt wurden. Die wurden unter Schutz gestellt, zunächst mal um die Ressource zu sichern damals. Da war noch nicht absehbar, dass es irgendwann mal Fließjacken gibt und wir unsere Kleidung auf anderem Weg produzieren können. Und da war es eben wichtig, diese Fellressource zu erhalten. Später wurden sie auch aus Naturschutzaspekten geschützt, weil es eben ganz erstens mal die Art ganz wichtig ist und auch der Biber ganz wunderbare Lebensräume für andere Tierarten schafft. Und dieser Schutz war eine Grundvoraussetzung, dass sich diese Restvorkommen wieder verbreiten konnten, ganz langsam ausbreiten konnten. Und dann wurden in Deutschland verschiedene Wiederansiedlungsprojekte durchgeführt. Es wurden Elbebiber nach Mecklenburg und Brandenburg umgesiedelt, aber schon das ist schon deutlich länger her als 15 Jahre. Es wurden in den 70er Jahren wurden Elbebiber in Hessen paar ausgesiedelt und in den 60er Jahren in Bayern. In Thüringen gab es keine Wiederansiedlungsprojekte. Wir haben es in Thüringen also mit einer natürlichen Wiederbesiedlung zu tun. Und die speist sich aber im Süden vor allem aus Ansiedlungen natürlich aus Bayern, weil die Biber dort nach Norden wandern und die speist sich aber in den anderen Landesbereichen wahrscheinlich auch aus Bibervorkommen in Hessen, die sich seit Wiederansiedlungen dort erholt haben, aus Bibervorkommen in Sachsen-Anhalt, wo sich die natürliche Population ebenso erholt hat, dass auch Biber weiter wandern und unter Umständen auch aus Biberpopulationen in Westsachsen. Aber da gibt es noch nicht so viele, wahrscheinlich anhand der Einwanderungslinien, die wir seit 15 Jahren beobachten. Also Saale-Bereich waren viele Biber, die einwanderten. Im Werra-Bereich in Westthüringen und in Südthüringen, im Landkreis Hildburghausen-Sonneberg, auch an kleineren Gewässern. Was darauf hindeutet, dass aus den Nachbarbundesländern, wo es eben schon mehr Biber gab, Jungbiber, über abwandernde Jungbiber, passiert die Besiedlung eines biberfreien Gebietes und wo abwandernde Jungbiber dann eben nach Thüringen gewandert sind und da ist ein Biber in der Lage, 200 bis 400 Kilometer zu wandern entlang der Gewässersysteme und siedelt sich dann an einem Bereich an, wo für ihn Wasserstand und Nahrung ausreichend vorhanden sind und da bleibt der und wartet auf einen Partner.
Das heißt aber, dieser Partner oder die Partnerin muss dann zufällig in Anführungszeichen auch dort hingewandert sein, um dann dort quasi die sich zusammen niederzulassen?
Genau. Also das ist nicht so, dass die gemeinsam wandern. Also für die genetische Durchmischung eben spielt das auch eine Rolle. Also es wandert ein zweijähriger Jungbiber ab von der Familie aus dem elterlichen Revier, wird er vertrieben und er wandert dann, er muss nicht so weit wandern, also manche Biber wandern auch kürzere Strecken, wenn sie dann ein Revier finden oder einen Partner, der auf der Suche ist. Und in den 90er Jahren hatten wir immer schon mal Biber-Einwanderungen nach Thüringen, wo aber nicht genug Biber zugewandert sind und wo ein Biber eben an einem Gewässer gewartet hat, sein Leben lang gewartet hat, dann gestorben ist, wahrscheinlich natürlichen Todes und es zu keiner Ausbreitung kam. Also damit die Art Fuß fassen kann und damit sich Biber treffen, muss es einen gewissen Ausbreitungsdruck, Populationsdruck geben. Und der war eben Thüringen so seit 2006, 2007 etwa erreicht, wo sich dann Biber halt auch gefunden haben an Thüringer Gewässern, reproduzieren konnten und mittlerweile bekommen die Biberfamilien in Thüringen Junge und die wandern ab und es wandern aber wahrscheinlich auch noch zusätzlich Biber zu.
Bevor wir vielleicht gleich nochmal gucken, wie so Biber eigentlich genau leben und was sie da eigentlich mit den Bäumen machen, die sie annagen und so, noch die Frage zum aktuellen Stand. Also wenn wir wissen, dass quasi ganz früher, bevor die Bejagung so extrem geworden ist, Biber hier zur heimischen Tierartenwelt gehört hat und jetzt schauen, wie stabil ist denn jetzt die Population? Also keine Ahnung, wie viele Biber gibt es in Thüringen oder auch speziell in Erfurt und ist das jetzt schon was, wo wir sagen können, okay, sie gehören wieder hier fest zum Stamm der Tiere oder ist es immer noch eine gefährliche Sache, die auch wieder sich anders entwickeln könnte?
Beim Biber, das ist eine heimische Tierart von Anfang an, also wie gesagt, also Castor Fieber, der Biber gehört hierher und der wird jetzt wieder mehr und besiedelt wieder Bereiche, die seine Vorfahren, oder wenn wir es so benennen wollen, eben auch schon mal besiedelt haben. Also in Thüringen gibt es noch relativ viele freie Gewässerabschnitte. Ich würde nicht von einer flächendeckenden Besiedlung Thüringens sprechen, weil manche kleineren Gewässer noch gar keine Biber haben. Im östlichen Landesteilen sind gerade die ersten Biber, die sich wieder ansiedeln an der Weißen Elster und an Nebengewässern. Aber manche Gewässer hat der Biber allenfalls mal durchwandert, ist aber keiner da geblieben. Und wir können jetzt schon von einer kleinen bis mittleren Population sprechen. Und dadurch, dass es eben die Zuwanderungen gibt aus den Nachbarbundesländern, würde ich nicht davon ausgehen, dass die Biber jetzt wieder aussterben oder dass es sehr kritisch steht um diese Tierart. Biber hat auch die Fähigkeit, Gewässer nach seinen Anforderungen zu gestalten. Und was es ihm auch nochmal sozusagen ermöglicht, auch in Gewässern anzukommen oder Fuß zu fassen, die erstmal nicht wie ein natürliches Gewässer aussehen oder wie ein Bibergewässer. Das ist für den Biber ganz toll. Für Menschen kann das konfliktträchtig sein, aber dadurch hat er einen gewissen Konkurrenzvorsprung auch anderen Tierarten, die, wenn der Lebensraum weg ist, sterben die aus. Mhm. Also wenn das Amphibiengewässer weg ist, weil da eine Baustelle oder ein Industriegebiet hingemacht wurde oder die Straße verbreitert mit Radweg, da ist kein Amphibiengewässer mehr, dann kann diese Amphibienart sich kein Gewässer schaffen. Der Biber kann sich Lebensraum schaffen, wenn bestimmte Parameter gegeben sind, und hat dadurch, wie gesagt, einen kleinen Konkurrenzvorteil. Aber der Mensch ist in der Lage, ziemlich viele Sachen auszurotten und kaputt zu machen. Und man muss dem schon mit Vorsicht begegnen. Und ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass der Biber überall ganz sicher ist und tun und lassen kann, was er will.
Er tut Sachen und damit komme ich jetzt nochmal auf meine eigene Beobachtung, die ich schon am Anfang geschildert hatte, zurück, die irgendwie sehr auffällig sind, wenn wir dann quasi an Gewässern laufen und sehen die Spuren, die Hinterlassenschaften, also diese typisch abgenagten Bäume, die dann umfallen. Eine Burg an sich habe ich jetzt nicht gesehen, aber warum machen das Biber beziehungsweise, ja, ich weiß gar nicht genau, wie allgemein ich die Frage stellen soll, aber vielleicht wissen Sie die Antwort.
Also die Frage ist, meinen Sie jetzt, warum fällen Biber Bäume, warum ist dieses Gestaltungspotenzial?
Ja, oder fangen wir mit dieser Frage vielleicht an.
Ja, naja, der Biber muss sich sehr auf seine Grundbedürfnisse fokussieren, ne? Was viele Tierarten, die draußen leben, eben machen müssen. Das ist uns vielleicht manchmal ein bisschen abhanden gekommen, durch unsere vollen Kaufhallen und andere Dinge, mit denen wir uns beschäftigen und unsere Lebensumstände. Und für den Biber ist es tatsächlich existenziell, vor Ort, wo er lebt, Nahrung zu finden. Und Biber sind reine Vegetarier. Also sie fressen im Frühling und Sommer krautige Pflanzen. Also da sind über 150 krautige Pflanzen alleine beim Elbebiber dokumentiert. Das sind Brennnesseln, Giersch, Schilf, Rohrkolben, Gras sogar, was er am Ufer frisst, in dem nahen Uferstreifen. Und im Winter würde Biber das auch gerne weiter fressen. Im Winter gibt es aber weniger krautige Pflanzen, beziehungsweise sie sind mit Schnee bedeckt oder zugefroren. Und dadurch, dass sich Biber keinen Winterschlaf leisten können, weil sie am Gewässerufer wohnen, und wenn das Gewässer ansteigt, könnte es passieren, die schlafenden Tiere ertrinken oder schaffen es nicht rechtzeitig, sich in Sicherheit zu bringen. So müssen sie jeden Tag wach sein und müssen jeden Tag fressen. Krautige Pflanzen gibt es nicht mehr in der Intensität. Und da hat es die Natur, die Evolution so eingerichtet, dass diese Tierart Gehölze frisst, also junge Zweige, Knospen, Rinde. Und ein dicker, plumper Geselle, der im Wasser zwar sich gut fortbewegen kann, an Land aber nicht, dem gelingt es nicht, auf Bäume zu klettern. Deshalb muss er Bäume fällen im Winter, Herbst und Winter, muss er Bäume fällen, um an die begehrte Nahrung zu kommen, die er braucht. Und das sind, wie gesagt, die jungen Zweige, die Knospen, die Rinde der Bäume. Und da sind die Biber eben dann am Gewässer unterwegs, suchen sich bevorzugt Weichlaubhölzer, also Weide und Pappel sind die beliebtesten Baumarten, die sie fressen. Und seine starken Nagezähne ermöglichen es ihm, eben aus diesem Stamm unten so viele Späne rauszubeißen, ringsherum. Dadurch entstehen diese sanduhrförmigen Nagungen bei dickeren Bäumen, bei dünneren wird er schräg durchgebissen. Das ermöglicht ihm, eben diese Bäume zu fällen. Zwei Drittel der vom Biber benagten Gehölze haben einen Durchmesser von unter 6 cm. Also ganz viele Sachen sind dünner, die kriegen wir häufig gar nicht mit, oder da hat er einen Busch gefressen oder von einem Hasel Strauch sich 2-3 Triebe geholt. Da hat er auch ganz schnell ein Ergebnis und kann fressen, aber Biber sind eben auch in der Lage, Bäume bis 1 Meter Durchmesser oder darüber zu benagen und zu fällen. Und das ist natürlich sehr augenscheinlich und auffällig. Und für den Biber ist das aber schlichtweg Nahrungsgewinnung von Winternahrung. Das Holz von der Krone, das nutzt er teilweise noch, um damit zu bauen. Wenn er Damm baut oder wenn er eine Burg baut, nutzt er das abgenagte Holz. Aber die Biber würden den Baum fällen und dann nach und nach in den nächsten Tagen und Wochen Äste sich aus der Krone holen, die Rinde benagen und das auffressen.
Hm. Sie haben es gerade schon gesagt, oder beziehungsweise das Stichwort Dämme bauen gehört auch unbedingt zu Bibern dazu. Ich habe immer gedacht, die Bäume, also weil viele der benagten Bäume auch so ins Wasser reingefallen sind, dass sie auch so eine Funktion haben, aber ist das dann eher Zufall? Also, oder weiß der Biber genau, wohin der Baum dann fällt, damit er an die Krone kommt und an die Nahrung?
Ja, also Baumfällung hat erstmal nichts direkt mit Dammbau zu tun.
Ja.
Also das kann man manchmal daraus schließen und manchmal kommt es dem Biber auch in Bezug auf den Wasserstand zugute. Aber Baumfällen ist Nahrungsgewinnung und Dammbau findet in der Regel mit kleineren Ästen und Zweigen, manchmal auch Stammstücken, also Stammstücken des ehemals stehenden Stammes statt. Aber beim Dammbau baut der Biber sich eher einen Rechen im Gewässer in Fließrichtung und schiebt dann von oben Steine, Schlamm, Blätter und so weiter ran. Und je nach der Höhe, die er möchte oder die er braucht, schichtet er das vom Gewässergrund beginnend nach oben auf.
Und warum macht er das?
Dammbau macht der Biber, um in kleineren Gewässern, die für ihn keinen ausreichenden Wasserstand haben oder wo der Wasserstand zu stark schwankt, einen konstanten Wasserstand sich einzustellen. Dabei brauchen die Biber etwa 80 cm bis 1 Meter Mindestwasserstand, um dieses Gewässer überhaupt besiedeln zu können. Also wir hatten ja gesagt, der Biber siedelt am Gewässer, er ist stark ans Gewässer gebunden, aber er kann nicht an einem ganz flachen Gewässer dauerhaft leben, wo er übers Kiesbett tapsen muss und immer oben ist und Feinden ausgeliefert. Also der Biber braucht dieses Wasser als Sicherheitsmedium, um abtauchen zu können, wenn Feinde kommen. Er nutzt es als Transportmedium und ein angestiegenes Gewässer mit einem Damm vorn dran, das ermöglicht dem Biber auch weitere Uferbereiche schwimmend zu erreichen und seine Nahrung eben von da auch besser transportieren zu können. Und der Biberbau liegt häufig am Ufer des Gewässers. Und mit diesem Damm erreicht der Biber auch, dass der Eingang des Biberbaues konstant unter Wasser ist, damit er tauchend gut da reinkommen kann, aber damit Feinde, natürliche Feinde auch von den Jungbibern wie Fuchs da nicht eindringen können. Also der Dammbau findet eben nur an kleineren Gewässern statt und je nach individueller Notwendigkeit für die Biber, und das ist für die Besiedelbarkeit und für die Sicherheit der Biber wichtig.
Hm. Das ist ja auch so eine dieser sehr auffälligen Eigenschaften, diese Biberburg zu bauen mit dem Eingang unter Wasser. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist dann der eigentliche Wohnraum in Anführungszeichen nicht unter Wasser, sondern dann wieder an der Luft. Sie haben schon gesagt, das ist auch ein Schutz, dass irgendwie keine anderen Tiere oder Feinde da hereinkommen. Was macht denn der Biber, wenn der Eingang zum Wasser hin irgendwie verstopft ist oder so? Gibt es dann noch Notausgang über Luft?
Wenn der Eingang verstopft ist, meinen Sie?
Genau, und der Biber quasi drin ist. Es ist ja, kann ja sein, es schwemmt irgendwas an und setzt sich in den Eingang unter Wasser fest.
Dann wird der Biber versuchen, sich da frei zu graben oder das frei zu schieben. Also er kann seine Vorderpfoten sehr geschickt einsetzen, wie ähnlich wie Hände, um sogar Äste festzuhalten. Also der kleine Finger beim Biber ist ähnlich unserem Daumen kippbar und er wird versuchen, das frei zu nagen. Er kann auch unter Wasser nagen. Er wird versuchen, das frei zu nagen, frei zu schieben. Und wenn das nicht gelingt, kann es passieren, dass die Biber sich auch dann oberirdisch freigraben. Denn der Biber kann auch, wenn er keine klassische Burg anlegt und es ist ein erdreiches Ufer und eine Erde oder ein Ufermaterial, was sich graben lässt, da legen sich manche Biber auch ausschließlich Erdbaue an. Die bauen sich dann keine Burg aus Ästen und Schlamm, sondern legen sich Erdbaue an in einem hohen Ufer, graben schräg nach oben und haben in der Erde dann einen Wohnkessel. Und sollte der Eingang zum Wasser verstopft sein oder es da Schwierigkeiten geben, dann können die auch versuchen, sich oben rauszugraben, sofern die Erde nicht zu fest ist oder gefroren ist. Also wenn Biber in nördlichen Hemisphären, Skandinavien, Sibirien, Kanada eingefroren sind in ihren Burgen und die Gewässer sind zugefroren, dann kann es Biberfamilien auch passieren, dass die im Winter verhungern, weil die gar nicht mehr rauskommen.
Hm. Das kann hier bei uns wahrscheinlich eher nicht passieren. So viel lange Frost haben wir nicht, vor allem nicht bei fließenden Gewässern. Mir fällt auf, dass ich quasi zum Leben der Biber jetzt noch wahrscheinlich sehr viele Fragen hätte, aber mit Blick auf die Zeit gehen wir vielleicht mal einen Schritt weiter. Wenn ich das jetzt so höre, dann denke ich ja tipptopp, die Biber sind wieder da. Der Mensch will offensichtlich auch, dass er da ist, aber es ist ja nicht ganz konfliktarm, was da passiert. Also der erste Gedanke, den ich hatte, war, okay, Bäume bis zu 1 Meter Durchmesser, wir wollen doch jeden einzelnen Baum schützen, wir brauchen alle Bäume hier in Zeiten des Klimawandels, aber es gibt ja wahrscheinlich noch andere Bereiche, wo es ja irgendwie zu Konflikten vor allem zum Leben mit den Menschen gibt, oder?
Also natürlich ist eine Tierart, die Raum beansprucht, und das macht der Biber, Raum am Gewässer beansprucht, genau wie wir auch. Und eine Tierart, die aktiv gestaltet, die ist natürlich konfliktträchtig. Brauchen wir uns nichts vorzumachen. Mhm. Und es ist aber sehr stark zu differenzieren nach Gewässer und Landschaft. Und beim Biber ist es grundsätzlich so, dass die Konfliktträchtigkeit der einzelnen Biber an einem Gewässer nimmt deutlich zu, je intensiver wir dort an die Gewässer heranwirtschaften. Also haben wir natürliche Gewässer mit einem 10 bis 20 Meter breiten, extensiv genutzten oder gar nicht genutzten Ufersaum, wo der Biber fällen kann, wo der Biber graben kann, wo der Biber stauen kann, wo der Biber gestalten kann. Was übrigens der Artenvielfalt und uns am Ende auch wieder zugute kommt. Denn natürliche Gewässer sorgen für gutes Wasser und gute Artenvielfalt. Dann an so einem Fall sind die Konflikte mit dem Biber relativ gering, fast minimal. Wenn aber eine Straße oder eine Bahnlinie oder eine Elektroleitung oder ein Industriegebiet direkt bis ans Gewässer heranreicht und wir haben aus dem natürlichen, sich schlängelnden Gewässer einen Graben gemacht, mit schrägen Böschungen, vielleicht noch mit Schotter oder Steinen, dann wird es sehr konfliktträchtig, wenn der Biber dort versucht, sich einzurichten, weil das Ufer unter Umständen nachrutscht, weil nur noch einzelne Bäume dort stehen, die übrigens wir nur stehen lassen haben, von der natürlichen Aue. Mhm. Und gerade oder im besiedelten Bereich wird es eben auch konfliktträchtig, weil der Biber fragt nicht, wem der Baum gehört, der fragt nicht, ob das ein Obstbaum ist, den ich gerne behalten möchte, und er fragt auch nicht, ob der Baum auf eine Elektroleitung fallen würde. Und da müssen wir einfach einen Schritt voraus sein und müssen eben für den Biber ein bisschen vorausdenken bzw. mitdenken. Und viele Konflikte lassen sich durch Präventionsmaßnahmen im Vorfeld lösen. Also wenn der Biber wieder sich ankündigt oder wenn die ersten Biber da sind, und da arbeiten wir ja jetzt schon seit mehreren Jahren auch sehr gut mit der Stadt Erfurt zusammen, da gibt es schon viele Naturschutzbehörden in Thüringen, die wir vom NABU Bibermanagement oder unsere Biberberater auch schon beraten haben und die einfach im Vorfeld dann sagen, es ist konfliktträchtig, es kann konfliktträchtig werden an dieser Straße. Ich schütze alle größeren Bäume, dass die Biber gar nicht erst diese Bäume annagen. Die jüngeren Sachen, also die jüngeren Gehölze, lasse ich ungeschützt, die kann der Biber fressen, aber ich kann nicht das Risiko eingehen, dass der Biber hier eine 50 cm starke Weide umwirft und die am nächsten Morgen auf dem Kreisverkehr liegt. Na? Und das ist möglich. Und da muss man die Gehölze schützen und muss man eventuell auch die Ufer schützen. Die Ufer kann man zum Beispiel befestigen, dass der Biber da nicht mehr reingraben kann. Und an manchen Stellen muss man halt überlegen, ob man nicht vielleicht einen Zaun bauen müsste oder eine andere Maßnahme ergreifen. Da arbeiten wir ganz gut auch mit den Nachbarbundesländern zusammen, mit Sachsen-Anhalt, mit Bayern, mit Hessen, die schon Biber länger haben und wo es schon etablierte Maßnahmen gibt, auch mit Erfahrung. Und da muss man unter Umständen, wollte ich jetzt auf das Beispiel nochmal hinaus, einen Zaun bauen, wo der Biber eben nicht durchkommt, dass er draußen bleibt.
Das heißt, es ist in jedem konkreten Fall eine Abwägungsfrage, und so wie ich Sie jetzt aber verstehe, scheint es in Thüringen ein ganz gutes Miteinander zu sein zwischen jetzt dem NABU zum Beispiel und auch Ämtern und Politik. Oder würden Sie sagen, nee, da muss irgendwie noch was passieren, das läuft eigentlich nicht ganz optimal aus der NABU-Sicht?
Na, also unser großer Vorteil ist, dass wir durch Projekte beim NABU Thüringen, also diese Ausbreitung oder diese Wiederansiedlung des Bibers eigentlich von Anfang an begleiten konnten und Schritt für Schritt mitgehen konnten und eben auch mit Behörden, auch mit dem Umweltministerium zusammen und den unteren Naturschutzbehörden, die für Biber zuständig sind, eben auch schnell vor Ort waren und Sachen entweder präventiv oder dann vor Ort eben lösen konnten. Und da muss man natürlich dranbleiben. Also es braucht Leute, die da vor Ort tätig sind. Dazu haben wir in den letzten 5-6 Jahren Biberberater ausgebildet im Rahmen unseres NABU Bibermanagement Projektes, die vor Ort tätig sind und auch die Behörden unterstützen. Und man muss dranbleiben an der Besiedlung. Man muss vor Ort dranbleiben, man muss fachlich dranbleiben und man muss auch eine sehr gute Öffentlichkeitsarbeit machen und auf allen Ebenen mit den Leuten reden, weil es gibt auch innerhalb des Naturschutzes Konfliktbereiche mit dem Biber geben. Wenn der Biber alte Linden fällt, die als Höhlenbäume da wichtig sind, oder wenn er am Rande von einer Orchideenwiese Sachen vernässt und da letzte Standorte von seltenen Pflanzen waren, dann muss man auch abwägen, was jetzt eine größere Rolle spielt. Und ich finde, wir haben da eine sehr gute Arbeit geleistet, also auf vielen Ebenen im Land Thüringen in den letzten Jahren, und die sollte beibehalten werden.
Wir haben jetzt schon gehört, dass es offensichtlich sehr erfreulich ist, dass der Biber wieder da ist, auch weil er eben ja für seinen Lebensraum, für die Gegend, wo er ist, viele positive Auswirkungen hat. Was ist das denn? Warum ist es denn so gut, wenn der Biber an einem Gewässer ist?
Also der Biber wird auch als Motor der Biodiversität oder der Artenvielfalt bezeichnet, weil er, wie gesagt, gestalten kann. Und er kann aus einem relativ naturfernen Gewässer ein deutlich naturnaheres Gewässer schaffen, indem er Totholzbereiche am Gewässer schafft, die es selten gibt oder fast gar nicht mehr gibt. Stehendes, liegendes Totholz im Gewässer, an dem sich auch Tiere ansiedeln können, von denen Fische profitieren. Dann kann er durch Dammbauten Kleingewässer schaffen in der Landschaft, von denen Amphibien profitieren. Also durch den Biber, das gab es Untersuchungen aus Bayern, haben bestimmte Amphibienarten deutlich zugenommen. Einmal die Artenzahl hat zugenommen und dann auch die Masse. Und wenn Amphibien zunehmen an einem Gewässer, bedeutet das auch, dass Tiere zunehmen, die Amphibien fressen. Also Vögel, Weißstorch, Schwarzstorch, Ringelnatter profitiert über diese Amphibienfülle. Andere Tiere, die da darauf zugreifen, also durch den Biber entstehen ganz viele Strukturen, die aus der Landschaft mit seinem Verschwinden auch verschwunden sind, die aber bestimmte Arten brauchen, und diese Arten reagieren dann auf den Biber und kommen zurück. Ein zweiter ganz wichtiger Aspekt ist, dass der Biber mit diesem Dammbau, den er macht, Wasser in der Landschaft zurückhält. Wenn wir zunehmende Erwärmung haben, auch des globalen Klimas und auch des lokalen Klimas, dann kann es dem Biber gar nicht hoch genug angerechnet werden, dass er Wasser in der Landschaft zurückhält, weil Grundwasservorräte sich auffüllen und weil Wasser eben noch verfügbar ist in trockenen Perioden. Da, wo der Biber ist, bleibt das Wasser stehen. Er braucht es ja selber. Er macht es in erster Linie natürlich für sich. Und dieses Wasser bedeutet, dass in dem Wasser noch überhaupt Leben stattfinden kann, denn wo das Gewässer austrocknet, da ist kein Fisch mehr sein und kein Wasserlebewesen, was das Wasser braucht. Und das Wasser verweilt länger in der Landschaft und steht auch länger den Pflanzen dort und im Übrigen auch den Nutzpflanzen zur Verfügung. Es gab in den trockenen Sommern 2018, 2019, erzählt mein bayerischer Kollege, teilweise Landwirte, die nur noch was geerntet haben, weil der Biber dort Dämme gebaut hatte. Und Wasser zurückgehalten wurde, denn da, wo alles trocken war und das Gewässer ausgetrocknet war, da stand auch den Kulturpflanzen kein Wasser mehr zur Verfügung. Und dann betreibt der Biber mit diesem Dammbau bei kleineren Niederschlags- und Hochwasserereignissen auch dezentralen Hochwasserschutz, indem er Wasser in der Landschaft zurückhält. Ganz gerade Gewässer, die möglichst das Wasser schnell abführen, sorgen bei einem Starkniederschlag für eine große Welle, die durchgeht. Ganz viel Wasser kommt gleichzeitig in dem großen Gewässer an und wir haben extreme Anstiege in den großen Gewässern. Stellen wir uns vor, überall sind kleine Barrieren wie Biberdämme, die natürlich teilweise auch mal brechen, aber die das Wasser weiter oben verteilen, bewirkt es, dass gar nicht so viel Wasser gleichzeitig weiter unten ankommt. Also das sind Aspekte, die man beim Biber berücksichtigen sollte und wo man auch mal visionär und zukünftig eben denken kann, dass der Biber für uns einen sehr großen Mehrwert schafft und Leute, die sich damit beschäftigt haben, sagen, dass der Nutzen des Bibers in Bezug auf Artenvielfalt, Wasserrückhalt, Grundwasserneubildung, dieses Konfliktpotenzial, diesen Konfliktwert um bei weitem übersteigen.
Und sich damit zu beschäftigen, zeigt dann quasi wahrscheinlich erst auf, wie wichtig der Biber ist oder wie gut es ist, wenn er da ist. Der NABU hat ja in den letzten 10 Jahren das sehr ausführlich getan mit einem Biber-Management, was auch quasi ein gefördertes Projekt war oder ist. Ich weiß gar nicht, geht es damit noch weiter oder ist es jetzt erstmal so ein Startschuss gewesen für die ersten Jahre, die der Biber wieder hier in Thüringen ist?
Ja, also wir konnten die Biber-Ausbreitung seit 2007 mit Projekten begleiten, seit 2012 dann mit dem Biber-Management, mit einer ganz fundierten artenschutzfachlichen Beratungsarbeit auf allen Ebenen. Also wir haben, man kann sagen, mit jedem, der mit dem Biber zu tun hatte, entweder selbst Kontakt aufgenommen oder wurden angefragt und haben die Ausbreitung begleitet. Mit dieser Beratungsarbeit, mit Präventionsmaßnahmen, die wir selbst angeleitet haben oder umgesetzt, mit öffentlichen Veranstaltungen, Exkursionen, Vorträge, Informationsveranstaltungen, Infostände, mit Material zur Öffentlichkeitsarbeit und auch mit Biberberater-Ausbildungen seit 2017. Wir haben 5 Biberberater-Ausbildungen durchgeführt vom NABU Thüringen aus, zusammen mit dem mit einem erfahrenen Bibermanager aus Südbayern und haben etwa 100 Biberberater ausgebildet. Und diese erfolgreiche Arbeit hat unter anderem dafür gesorgt, dass der Biber sich bisher relativ konfliktarm ausbreiten konnte oder dass die Konflikte im Rahmen blieben und bearbeitet werden konnten. Natürlich tragen da auch viel die Kollegen der unteren Naturschutzbehörden, Landschaftspflegeverbände, Natura 2000 Stationen, Gewässerunterhaltungsverbände mittlerweile, das Umweltministerium und die übergeordneten Behörden dazu bei, dass der Biber sich relativ konfliktarm ausbreitet und dass man es auch eben gut begleitet, weil es sonst sehr konfliktträchtig werden kann und unter Umständen auch viel teurer, als wenn ich eine Präventionsmaßnahme umsetze. Wir würden uns wünschen, dass es auf der Ebene weitergeführt werden kann und dass es eine Zusammenarbeit gibt des Landes mit dem kompetenten Naturschutzverband, dem NABU Thüringen, der das jetzt über 10 Jahre schon macht und dass man die Kompetenz und die Erfahrung eben nutzt und schaut, wie kann man das Bibermanagement verstetigen, wie kann man allen Belangen da Rechnung tragen.
Vielleicht zum Ende des Gesprächs komme ich nochmal auf den Anfang zurück und meine Beobachtung da auf der Höhe von Gispersleben im Norden von Erfurt. Ich habe quasi die Bäume gesehen, ich habe die Fraßspuren gesehen und all das. Biber aber zu dem Moment nicht. Habe ich überhaupt eine Chance, irgendwie Biber mal zu beobachten oder sollte ich das gar nicht versuchen und die lieber in Ruhe lassen?
Ja, also für die Tiere ist es natürlich grundsätzlich immer gut, wenn möglichst wenig Störungen stattfinden, vor allem im Winter, wenn die Biber halt wirklich Energie sparen müssen, weil die Biber müssen, wie gesagt, mit den Ressourcen, die vor Ort sind, auskommen und sie haben keine Nahrungslieferung, die ihnen da irgendwas ans Ufer legt. Aber man kann in den Sommermonaten, wenn es lange hell ist, den Biber, diese nachtaktive Tierart, der hauptsächlich nachts aktiv ist, eigentlich in Revieren oder an Gewässerufern ganz gut beobachten, indem man sich eben abends ruhig hinsetzt, wo man vielleicht gesehen hat, wo Biber gefressen hatten. Und dann kann man ihn auch vorbeischwimmen sehen. Manche haben das Glück, sehen ihn fressen, sehen, wie er sich putzt. Aber man kann in sein Leben eben nur teilweise eintauchen. Also man kann ihn unter Wasser schlecht beobachten und man kann ihn auch in seiner Burg natürlich schlecht beobachten. Dafür gibt es aber auch gute Filmaufnahmen von Naturfilmern aus Thüringen oder Filmaufnahmen von anderen Leuten, also wo man sich ein schönes, umfassendes Bild vom Biberleben machen kann. Man kann auch auf Biberexkursionen teilnehmen. Also wir bieten Biberexkursionen an. Manche unserer Biberberater bieten Veranstaltungen an, wo man jetzt auch Dinge gezeigt bekommt, die man vielleicht nicht auf den ersten Blick sehen würde und wo man auch sich, sagen wir mal, dem Biberleben und seiner Lebensweise etwas annähern kann.